Yo. Herzlich willkommen zurück
bei Lambert Klamra.
Du sagst immer zu, ich würde mal sagen bei, aber es ist wahrscheinlich zu.
Bei Lambert Klamra Jazz? Ja, gute Frage, weiß ich nicht.
Ich weiß es auch nicht. Vielleicht unsere Sprachexperten.
Die Sprachexperten unter den Impros, wie reden so viel Blödsinn. Da sollten wir eigentlich Genauigkeit wahren.
Richtig, wie wir das auch bei den anderen Sachen machen. Auf jeden Fall herzlich willkommen zurück bei dieser Show, wo es um alles und nichts geht.
Außer um Jazz.
Um Jazz. Es geht natürlich immer, ja, was ist denn das hier eigentlich? Wir sind ja wie so zwei schnatterige Jazzenten, die in einem Teich von klingenden Themen umherschwimmen, gemächlich und so vor sich hin schnattern.
Also du hast mir ja neulich erzählt, dass nahestehende Familienmitglieder von dir wirklich glauben, wir würden uns wahnsinnig gut auskennen. Und das ist ja eigentlich das, was wir auch vermitteln wollen.
Richtig.
Also diese ganzen Liner-Notes, die wir irgendwann mal im Studium irgendwie gelesen haben, dass wir die jetzt hier endlich, ist da mal ein Ort für, wo man die raushauen kann.
Ja.
Und dieses Expertentum wird uns langsam wirklich abgenommen.
Ja, das ist ja aber das Tolle an diesem Medium-Podcast. Hast du dir nicht auch immer deine eigene Radioshow gewünscht?
Ja, klar.
Natürlich.
Weißt du, was übrigens das Gemeinsame ist zwischen uns und DJs?
Was?
Naja, dass man uns abkulten kann, während wir Leute abkulten. Das ist ja eigentlich das Gleiche wie beim DJ.
Das stimmt.
Also das ist ja das Berufsbild des DJs, dass du den abkultest und richtig cool findest, während er halt quasi andere Leute auflegt und abkultet eigentlich.
Aber während der DJ eigentlich nur kuratiert und vielleicht noch die Musik anderer Leute in Szene setzt und vielleicht einen geschmeidigen Übergang schafft, durchdringen wir ja die Werke. Und schaffen so einen Mehrwert. Und das ist toll, denn wir gehen mit unseren kleinen Köpfen auch unter Wasser und tauchen in dem Teich von Klang.
Das Jazz. Jazz-Teich.
Ja. Kennst du das auch manchmal, wenn man so vor sich hin podcastet? Ich gerate dann manchmal in Stress, weil ich das Gefühl habe, ich muss zum Punkt kommen. Ich muss meinen Gedanken möglichst schnell formulieren und dann gerate ich in so ein schnelles Geschnatter und stolper über meine eigenen Worte. Dabei gibt es ja eigentlich die Möglichkeit, so einen Podcast einfach schneller abzuspielen.
Doppelte Geschwindigkeit. Ja, ich bin dagegen.
Ich bin ja dafür.
Also ich weiß, dass das eigentlich mittlerweile von den Konsumenten verlangt wird, damit man möglichst viel hören kann.
Ja.
Aber ich als Musiker bin wirklich gegen das Abspielen auf doppelter Geschwindigkeit, weil ich glaube an, als Musiker glaube ich an die Musik des gesprochenen Wortes. Die kann durch sowas nicht repräsentiert werden. Damit meine ich, dass halt Leute sich schon genau überlegen, beziehungsweise es immanent ist, wenn sie halt irgendwelche Sachen zu erzählen haben, und das haben wir ja, wir haben ja wirklich viele Inhalte, dass die Art und Weise, wie sie diese rüberbringen, durchdacht ist. Und das Timing, da sind wir wieder beim Timing, das hatten wir in der letzten Folge ja auch besprochen, ist da essentiell. Und wenn du jetzt das Timing künstlich verdoppelst, dann ist es nicht mehr dasselbe Timing. Das heißt, diese ganze künstlerische Aspekt des Absabbelns wird eigentlich negiert. Es wird behauptet, der wäre nicht wichtig. Aber für mich ist er wahnsinnig wichtig. Ich finde es wahnsinnig schön, Podcasts zu hören, von denen ich genau weiß, ich mag, wie die Leute das Timing setzen. Ich mag, wie die reden. Und ich mag nicht, wie die reden, wenn sie doppelt so schnell reden. Das ist dann einfach nicht so geil.
Ja, also doppelt so schnell ist für mich eigentlich auch keine Option. Ich weiß auch noch, ich war relativ früh dabei in meinem Umfeld mit diesem Prinzip des schneller Abspielens und habe dann teilweise auch wirklich Irritation aus meinem Umfeld erfahren. Mittlerweile gibt es ja selbst in Streaming-Plattformen unten links so einen kleinen Geschwindigkeitsschalter. Den gab es früher nur in ausgewählten Podcast-Apps. Da merkt man aber auch den Wesensunterschied bei uns. Du bist ja Künstler durch und durch. Du atmest die Kunst. Die ist in jeder Pore deines Lebens, in jedem Molekül. Und auch, auch das Podcasten ist für dich ist eine hohe Kunstform. Ich bin da eher proletarisch Arbeiter. Unterwegs, ja.
Du bist Arbeiter,
genau. Und
du musst was wegschaffen.
Ich muss was wegschaffen und ich muss auch in der Rezeption was wegschaffen, damit ich besser podcasten kann und mehr Input bekomme durch andere Podcasts.
Und ja, ich glaube, das funktioniert ja nicht. Ich glaube ja nicht, mehr ist mehr, sondern es ist ja auch die Art, und wenn du halt quasi dieses Timing ja auch genießt, eines jemanden, der gut sabbeln kann, dann bleibt ja auch inhaltlich viel mehr hängen. Dann kannst du das auch viel besser wieder unterbringen, als wenn du die ganze Zeit nur auf Input setzt.
Ja.
Ich glaube, das funktioniert nicht. Ich gehe nicht mit. Sorry.
Ich
glaube an die Kunstform des Podcastens. Ja.
Also ich habe immer das Gefühl, ich höre Timing von Leuten und denke so, das wäre geil, jetzt aber in schneller.
Ja, wir wissen uns da ja zu helfen, oder?
Wie?
Wir haben ja ein paar Tricks.
Ja, wir haben ein paar Tricks. Ja.
Sagen wir jetzt nicht welche, wir sind ja nicht bescheuert.
Nein, natürlich nicht. Aber ich muss sagen, da bin ich total offen für erhöhte Abspielgeschwindigkeit. Und bei mir ist so der Sweet Spot irgendwo zwischen 1,2 und 1,3. Aha. Je nach Sprechtempo.
Ja, ich fange damit nicht an. Ich würde es auch niemandem empfehlen.
Ja.
Ich glaube auch nicht dran.
Es gibt selbst in meiner Hörbuch-App gibt es so eine schnelle Abspielenfunktion.
Mhm.
Bei Sprachnachrichten, wenn es nicht diese
Ja, das ist was anderes.
Ach, das ist für dich keine einfach, Kunstform.
Nein, das ist, ja, kommt drauf an. Ne? Aber manche Leute geben sich wirklich wahnsinnig viel Mühe. Die machen die schönsten Sprachnachrichten. Da würde ich nicht, ich weiß nicht, aber auch welche das sind.
Ja.
Da würde ich es nicht wagen, die irgendwie schneller abzuspielen.
Ja.
Aber ich weiß schon, es gibt so Kollegen, die halt einfach faul sind und dann erstmal auf Aufnahme drücken und dann sich überlegen, was sie eigentlich sagen wollten.
Ja.
Und dann dauert das und es wird rumgestammelt. Und bis man dann zum Punkt kommt, musst du halt irgendwie 45 Sekunden schon durchgehört haben
ja.
und so. Das ist halt natürlich echt, das frisst meine Zeit, das ist klar. Das
ja.
finde ich daneben.
Okay.
Aber ich finde, auch da muss man darauf achten, dass man das Verfassen von Sprachnachrichten als Kunstform wahrt. Also da muss man sich einfach ein bisschen Mühe geben. Das muss etwas sein, was auch abgespielt werden kann. Also im Sinne von, das muss genießbar sein.
Ich gebe auch ehrlich zu, ich habe so ein paar Kandidaten in meinem Umfeld, die mir sehr, sehr langsame Sprachnachrichten schicken. Und ich, es ist auch schon passiert, dass ich jetzt in meinem, sagen wir, nahesten Umfeld dann manchmal so mit einem Hör mal, wie lustig, wie langsam die Person redet, so eine Sprachnachricht dann auch mal zur Erheiterung nochmal vorspiele.
Mhm.
Also auch so ein bisschen als Reality-Check, um rauszufinden, ob das anderen Leuten auch so geht wie mir. Dass sie das Gefühl haben, ja. da dehnt sich die Zeit.
Ja, sie dehnt sich wirklich.
Ja.
Es ist ein schwarzes Loch,
ja.
in das man da fällt. Ein Zeitloch.
Ja.
Ja, hallo. Und dann passiert irgendwas nochmal bei denen. Irgendwie, es fällt ein Kochtopf um. Oh, Entschuldigung. Oh, hier ist gerade...
Hallo, ihr Lieben.
Ja, jetzt also. Nochmal. Hallo. Hm. Also, ich wollte nochmal hier, wegen der... und so, ja.
Also ich weiß aber
furchtbar.
Auch nicht, wo das bei mir herkommt. Also beziehungsweise ich habe eine Ahnung. Aber das ist, glaube ich, seit frühester Kindheit so. Ich war nämlich auch eins von diesen Kindern, die immer so ganz schnell geredet haben und dann immer so ins Hecheln geraten sind beim Sprechen. Mama, Papa, ich noch sehen wollte. Kennst du so Kinder, die so reden?
Klar,
so, ja,
kenn ich.
Auf jeden Fall. So war ich auch. Also bin ich heute noch auf eine Art.
Ja, ach nee, ja.
Oh shit, Sherlock.
Ja. Das ist irgendwie
ich finde es auch eine große Herausforderung, jede Woche gegen dich anzutreten.
Ja, richtig.
Weil du ja eigentlich dich über dieses Stadium nicht wirklich wegbewegen kannst.
Aber ja. Ich habe anscheinend Zeit meines Lebens das Gefühl gehabt, ich habe irgendwie zu wenig Zeit. Ist das auch so ein kleines Geschwisterkind-Phänomen, dass man das Gefühl hat, man bekommt nicht genug Raum und muss möglichst schnell reden, um alles unterzubringen?
Ah ja, kommt hin. Ja,
ich weiß kann
ich unterstreichen.
Es nicht. Ich weiß es nicht, wo das herkommt.
Ja, doch, das finde ich ganz gute These gerade.
Ja.
Es ist immer geil, wenn man so eine These hat und dann weiß, ach, das ist jemand anders schuld.
Ja, natürlich, das haben wir ja schon rausgearbeitet hier. Ja, genau.
Ah ja, stimmt. Ah, ich bin gar nicht selber schuld. Das ist jemand anders. Sehr gut.
Ja.
Also genau, weil wir letztes Mal abschlossen mit es muss vorangehen wirtschaftlich und so.
Ja.
Universal hat sich das zu eigen gemacht. Die haben jetzt die 11 Milliarden Marke geknackt.
11 Milliarden
Glückwunsch.
Was? Ja, Umsatz.
Im Jahr.
Oder Einnahmen. Ja, glaub ja, genau.
Hm?
Die geben ja immer damit an,
ja.
dass sie Rekordumsätze machen.
Was machen sie als erstes dann? Was ist so das Erste, was sie machen, wenn sie die 11 Milliarden Marke knacken? Also investieren so in neue Bands, machen Sublabels, damit irgendwie nochmal geiler Scheiß gesigned wird, oder was würdest du denken?
Erstmal.
Das Erste, was sie machen.
Zum Beispiel jetzt so, ich glaube, aus Sicht von Universal ist das zum Beispiel ein Unding, dass die Digital-Deals für Künstler so gut sind. Da wird vielleicht gekürzt.
Ja, es werden erstmal Leute rausgeschmissen.
Ach so, aus der Firma.
Ja, gut.
Ja, genau. Eine riesengroße Entlassungswelle.
Ja, klar.
Aber nicht Bands. Du meinst Mitarbeiter.
Naja, das geht mit dem einher.
Ah ja, okay.
Es muss mehr umgesetzt werden, dann noch mehr. Und genau. Eigentlich ganzer Kleinkram weg. Ganze Mitarbeiter, die sich um den kleinen Kram drum kümmern, auch weg.
Ja, vielleicht ist also, das macht das
halt jetzt, vorangehen.
Ja. Wachstum.
Vielleicht macht das jetzt die KI. Wann kommt denn endlich der AIANR?
Der AIANR. Man hat ja sowieso immer das Gefühl gehabt, dass die eigentlich schon so
das AIs gewesen sind.
Dass das Computer sind, dass das Bots sind, mit denen man da kommuniziert, ja.
Oder? Die reden immer den gleichen Blödsinn, oder?
Ja. Das ist
die Single nicht.
Ein relativ simples Skript, was da programmiert ist, was eigentlich immer dieselben Phrasen so im Zufallsalgorithmus raushaut.
Oh, da fällt mir die Geschichte ein gerade. Gab es nicht mal aus unserem gemeinsamen Schulumfeld mal so eine Band, die sich hat reinlegen lassen von so einem Fake-ANR und sich mit dem getroffen hat in irgendeiner Kneipe und der hat dann gesagt, ja, ihr müsst den einen Sänger irgendwie rausschmeißen.
Also das...
Kennst du die Story?
Ja, ich kann mich erinnern. Das ist, da habe ich auch... Irgendwie denke ich da von Zeit zu Zeit nochmal dran.
Ja, ich auch.
Das
kommt immer so hoch.
Ja. Ja, also und zwar folgendes. Aus unserer Schule gab es eine Schülerband, die so, weiß ich, so einen ganz fetzigen Hippie-Rock machte.
Ja, genau. War ganz gut.
Und dann, genau, wir waren da wahrscheinlich so 16 bis 18 oder so. Oberstufenzeit, so.
Ja.
Und irgendwie trat dann ein etwas älterer junger Mann an diese Band ran. Also vielleicht jemand, der so in seinen 20ern ist oder so.
Ja. und sagte denen, er ist bei einer Plattenfirma und er bringt die groß raus.
Ja.
Er sagte, er macht mit denen Britpop. Ja. Diese Musik dieser Band hatte gar nichts mit Britpop zu tun.
Nö.
Aber irgendwie.
Die haben ja so Smoke Underwater.
Genau, und ja, so ein Style. Und erzählte ja. denen dann, er bringt sie groß raus als Britpop-Band. Da genau, dann sollte es noch irgendeine Umbesetzung geben. Und ich weiß auch noch, der lief mir auch in der Zeit ab und zu mal vor der Nase rum da in dem Umfeld. Ich glaube, ich war sogar mal bei dem zu Hause, weil der eine Party schmiss, also der A&R. Und irgendwie erzählte er die ganze Zeit dieser Band, er bringt die groß raus. Und irgendwann zog sich dann die Schlinge enger, weil ein Konzerttermin anstand im Knust. Ja. Irgendwann erschien dann das Konzertprogramm für den Monat und es stellte sich raus, dass die Gruppe Goldfrapp an dem Datum im Knust auftreten sollte und nicht diese Band, die sich der A&R unter den Nagel reißen wollte. Und dann stellte sich irgendwann raus, das war alles, man verstrickte sich in Widersprüche und irgendwann stellte sich raus, dass das alles wohl Quatsch war.
Und hat der gesagt, für welche Firma er denn arbeiten würde?
Ich denke auch für Universal, so wie alle großen A&Rs. Keine Ahnung, irgendwie so, oder Sony,
Virgin. Die waren ja auch alle damals noch in Hamburg, die großen.
Deswegen
kann ja schon mal sein, dass so ein Typ irgendwie da rumläuft.
Ja. Also aber falls da aus dem Umfeld jemand diesen Podcast hören sollte, bitte gerne um eine längere Anekdote in Form einer Sprachnachricht, die wir dann hier vorspielen können.
Ja, das ist ja schön.
Ja, weil das war wirklich eine ganz bizarre Geschichte. Und es war aber in einer Zeit, wo es wirklich nur fragmentarisch Internet gab und man sich eigentlich...
Ja, du konntest den nicht irgendwie googeln.
Nee, bei LinkedIn oder sowas, das konntest du alles nicht rausfinden.
Ja, es war wohl so, dass er auch die Band irgendwie zusammengerufen hatte ins Machwitz oder zu mir, ich weiß es nicht, eines der beiden Kneipen und irgendwie mal so ein Gespräch machen wollte und so und aber halt den, glaube ich, einen Sänger nicht mit eingeladen hatte und dann halt mit den anderen darüber geredet hat, dass diese jetzt doch den Sänger irgendwie rausschmeißen müssen.
Ja.
Und also okay.
Völlig
und
irre.
Die haben auch tatsächlich drüber nachgedacht wohl, so weil sie dachten so, vielleicht, ja, natürlich irgendwie blöd, ist ja unser Freund, aber wenn wir jetzt irgendwie groß rauskommen wollen, also total mit den Wünschen und Träumen junger Leute gespielt, so, also wirklich fies so. Andererseits muss es diese Menschen ja gegeben haben, weil wenn wir jetzt diese echte Doku uns ansehen, da gibt es ja genau so einen.
Ja, ja.
Das halt genau das macht, aber halt es ernst meint, so, ne?
Ja, auch ungefähr selbe Zeit, ne? Genau, also aber völlig irre. Und man fragt sich auch, was da los war. Also ich weiß bis heute nicht, war der irgendwie A&R? Ich vermute nicht. Oder war das wirklich wie man früher in Hamburg zu den Kindern gesagt hat, pass auf mit den Mitschnackern.
Ja, ja.
Ob das so eine Art Mitschnacker für Bands war und der eigentlich was ganz anderes vorhatte.
Das ist echt eine bizarre Geschichte.
Ja.
Genau, vielleicht kriegen wir ja nochmal eine Sprachnachricht.
Ja.
Es wird nochmal aufgeklärt. Es wäre auch interessant, ob der Typ nochmal irgendwo aufgetaucht
ist.
Und dem irgendwie nochmal zur Rede stellen konnte oder so. Also
ja.
Heutzutage würde er wahrscheinlich verklagt werden.
Ja.
So kleine Jungs rangeht und irgendwie so Quatsch erzählt.
Ja, oder.
Genau, das ist echt, genau, wie du magst, hat es ja so Mitschnacker.
Ja, genau. Oder mit Mistgabeln aus dem Stadttor gejagt wird. Aber, also wirklich, das war bizarr.
Ja.
Wie kamen wir drauf?
Wir redeten.
Ach so, Universal.
Die
programmierten
A&R-Marke.
Ja,
und die A&Rs.
Ja, aber ehrlich gesagt, Entschuldigung, ich verfalle in alte Muster mit der Kapitalismuskritik, aber das ist was mir bis heute einfach nicht klar wird, wie es sein kann, dass gefühlt für die, schöpfende Zunft im Musikbetrieb der Gürtel immer enger geschnallt wird, man das Gefühl hat, Jahr für Jahr ist es irgendwie schwieriger, mit Musik Geld zu verdienen und jetzt ist auch noch der Live-Markt wieder schwierig und dies, das und diese großen Konzerne fahren...
Mehr denn je verdienen.
Ja, fahren denn Gewinne ein. Was ist da los?
Ja, aber es ist auch die Frage, also früher wurden ja richtig saftige Vorschüsse für Platten rausgehauen auch und so. Ne? Natürlich kannst du mittlerweile auch Platten viel günstiger herstellen und so, aber trotzdem fragt man sich ja, wenn die mittlerweile mehr denn je verdienen, warum gleichen sie denn die Vorschüsse nicht wieder ein bisschen an, damit die Leute auch vielleicht mal aus ihren Home-Studios rauskommen oder so? Man könnte ja sozusagen die ganze Industrie wieder, also diese Studio-Industrie wieder voll nach vorne bringen, wenn man einfach so sagen würde, pass auf, wir geben da jetzt einfach wieder richtig viel Kohle rein.
Ja.
Also es ist schon irgendwie merkwürdig, ja. Aber ich glaube, es hat was damit zu tun, dass der Markt wachsen muss und vor allem muss Universal wachsen.
Ja.
Das ist gut für alle.
Ja. Dann kommt es zum sogenannten Mitnahmeeffekt, ja?
Ja.
Also, irritiert mich bis heute, was da eigentlich los ist.
Mir ist eingefallen noch zu den Swans. Wir hatten vor zwei Folgen das Konzert der Swans besprochen. Es gab einmal diesen kurzen Moment, wo Stille war.
Ja.
Weißt du? Also nach dieses wirklich sehr laute, lärmende Konzert. Also es war für die Leute, die sich jetzt nicht nochmal die ganze Folge anhören müssen, und das verpasst haben und so. Es war wirklich ein sehr lautes Konzert. Durchgehend 2,5 Stunden einfach lärmte es auf uns ein. Wir hatten zum Glück Ohrenschützer dabei. Dann gab es einmal ganz kurz einen Moment, wo nichts war. Also es gab so Pausen, so Breaks. Und dann beim zweiten Mal, als dieser Break kam, rief jemand ganz laut in den stillen Saal rein: Hippie-Scheiße! Hast du das eigentlich mitbekommen?
Ja, Hippie-Shit.
Ja, Hippie-Shit.
Und dann auch sowas wie Stop Talking, Play, als er die Band vorstellte.
Als ob der so viel geredet hätte.
Ja, ja. Das ist aber auch das kommt für mich auch wieder aus dem Bereich Frechforsch. Ich finde das ja unmöglich.
Unmöglich. Ich finde es auch, also ich meine, es ist halt eine gute, irgendwie komische Anekdote so, aber man muss ja echt mal sagen, das weiß das Publikum nicht. Die Leute auf der Bühne kriegen das alles mit. So.
Ja.
Und es wird nicht ernst gemeint gewesen sein, dass derjenige wirklich enttäuscht gewesen ist über diese Band, dass es Hippie-Scheiße ist. Aber trotzdem, für die Band auf der Bühne ist es eine Qual.
Ja.
So, das kann man nicht machen. Also vor allem, wenn man es nicht meint. Also es kann ja mal sein, dass irgendwie es einen Auftritt gibt und man ist nicht d'accord mit dem, was dort gesagt wird. Ich war neulich beim Purple Schulz Konzert, da gab es einen Moment, da hat er gesagt, man könnte heute nicht mehr, oder es gab so einen Song, er hat es, glaube ich, in einem Songtext verpasst, man könnte ja nicht mehr zwischen Grün und Braun unterscheiden. Und da gab es Buhrufe aus dem Publikum. Also, aber es ist niemand gegangen, aber es ist ja ein sehr SPD-treues Publikum gewesen, sag ich mal. Die waren da nicht mit d'accord mit dem Inhaltlichen. Und das finde ich dann aber okay. Also wenn man halt, man hat was dagegen, was der Typ da vorne sagt, dann kann man auch mal Buch schreien.
Ja.
Aber das ist dann, denke mal, dass so eine Ansage, wie der, die er ja gebracht hat, dann auch darauf abzielt. Also der wollte ja auch eine Reaktion.
Ja.
Aber wenn jemand eine Ansage vielleicht eine Minute zu lang ist oder so, oder man halt in die Pausen reingrölt und irgendwie so tut, als hätte man hier einen Unmut über irgendwas und so, das ist etwas, das kriegt die Band genau mit und es ist einfach verunsichernd. So. Also da kannst du noch so professionell sein. Das ist schlimm. Das sollte man wirklich nicht machen.
Ja, man ist auch vor allen Dingen, man ist auf der Bühne in einer doofen Situation.
Ja, man kann da nicht cool drauf reagieren.
Ich halte persönlich auch nicht viel vom Zwiegespräch.
Nee.
Also das nennt sich ja im Comedy-Bereich, das ist das sogenannte Heckling, also ein Heckler, Leute, die reinrufen. Ja. Und das ist bei Comedy-Shows ja immer so ein bisschen eingepreist. Dass dann der Comedian auf der Bühne so lustig, schlagfertig reagieren kann auf irgendein Reinrufen aus dem Publikum. Das ist bei Musik eher schwierig, auch weil die Räume oft sehr groß sind. Und ich muss auch sagen, ich bin auch immer schwer genervt von Kollegen von mir, die so Gespräche mit dem Publikum anfangen. Kennst du das, wenn so in den ersten Reihen irgendjemand irgendwas reinruft oder eine Frage stellt oder so?
Und dann wird auch darauf geantwortet.
Ja.
Und dann der Rest des Publikums kriegt gar nichts
mehr,
weil ja keiner weiß, was der gesagt hat.
Richtig, so, aus akustischen Gründen. Wenn man es auf der Bühne hört, weil es in der ersten Reihe ist, hört es das Publikum in der letzten Reihe nicht.
Ja.
Und dadurch ergibt sich dann so ein komisches halbes Telefongespräch, was man da mithört. Und irgendwie hat da keiner was von. Also.
Nee, hat keiner was von.
Nee, nervt mich eher. Muss ich sagen, bitte nicht reinrufen.
Bitte nicht reinrufen und auch mal aushalten. So. Also klatschen und wohlwollend zu allem zustimmen, was der Künstler auf der Bühne sagt, ist gut. Also es dient auch der Performance. Also wenn man ein gutes Konzert hören möchte, dann lässt man sowas lieber, weil es verunsichert einfach.
Ja.
Es verunsichert alle. Und ich kenne auch niemanden, dem es nicht so geht. So von wegen, ist mir doch egal, was das Publikum sagt. So.
Ich kann mir aber auch ehrlich gesagt vorstellen, da habe ich auch nochmal, das sagte auch nochmal bei mir drüber nachgedacht, bei den Swans, dieses da in diesem Lärm stehen, eng gedrängt, keine geile Lightshow, dieses Unkommodige, wie wir hier im Norden sagen. Vielleicht weckt das dann auch den Frust im Publikum und dann wird mal dazwischen geschrien. Vielleicht müssen sich die Swans auch nicht wundern.
Meinst du, die haben es verdient?
Die haben es irgendwie ein bisschen verdient. Ja. Und dann wurde das ist, da habe ich auch nochmal drüber nachgedacht, das ist natürlich ein guter Move mit dem Saallicht, also dass man das Putzlicht anmacht mit Konzertende und man plötzlich so im grellen Neonlicht steht, ist natürlich irgendwie ein guter Move, aber das ist wirklich, es ist alles darauf angelegt, dass man es nicht gemütlich hat oder wohlig im Publikum. Das mit dem grellen Licht, das ist mir nochmal eingefallen, das ist ja ein Mittel, um einen Saal leer zu fegen. Wenn wirklich nichts mehr geht, dann wird das Saallicht angemacht.
Und das, was ungemütlich ist,
da
will keiner da bleiben.
Das ist ja ein bisschen, das hat ja was Vampiriges.
Ja.
Also wie so Vampire, die dann Angst vorm Licht kriegen. Das ist ja auch so ein kleiner Spaß, den sich der Nachtclub Berghain gönnt. Warst du mal in der Panoramabar? Das ist dieser kleine.
Ja, aber ist schon lange her.
Das ist dieser kleine Tanzsaal da oben in der Ecke. Und da, wenn dann die wilden Raver mal wieder ihre Rave-Tätigkeit bis in den hellen Vormittag ausgedehnt haben, dann gibt es manchmal so einen kleinen Moment, wo man, glaube ich, vom Lichtpult aus wahrscheinlich so diese Gardinen öffnen kann und dann kurz Tageslicht reinkommt. Mhm. Und dann passiert auch im Publikum sowas, wie wenn so eine Vampirhorde plötzlich dem hellen Sonnenlicht ausgesetzt wird. Alle so, oh nein! Oh! Und so.
Ja.
Also Licht ist auch wirklich, also so als Mittel der Kriegsführung gegen das Publikum ist das wirklich ein probates Mittel, sag ich mal.
Ja. Auf jeden Fall. Wollen wir mal den Podcast Your Favorite Band Sucks empfehlen?
Ja.
Du hast mich aufmerksam gemacht auf wirklich dieses großartige Stück Podcast-Kultur.
Ja.
Da haben sich zwei Amerikaner zur Aufgabe gemacht, wirklich sämtliche Bands der Popgeschichte scheiße zu finden.
Ja.
Und das immer jeweils über eine Folge von, also nehmen sich dann Zeit, glaube ich, eine halbe Stunde für jede Band. Und natürlich sind es auch Bands, die eigentlich nicht anzugreifen sind, ne, wie Bon Iver oder LCD Sound System. Das geht zurück bis zu Beethoven. Beethoven sucks.
Ja.
Genau. Und das ist wirklich ein sehr zu empfehlender Podcast, denn auch obwohl es halt so gespielt ist, haben die gute Argumente. Also zu jeder Band.
Ja.
Muss man schon wirklich sagen. Und der ist auch wahnsinnig erfolgreich. Also wir machen es falsch, Felix, weil wir eigentlich immer alles abkulten und cool
ja.
finden. Da kriegst du viel weniger Leute, als wenn du Leute scheiße findest. Ist ja klar.
Ist es so?
Hass funktioniert viel besser. Ja klar, das wissen wir doch über das Internet. Hass funktioniert besser.
Stimmt.
Und wir sind eigentlich immer viel zu positive. Sollten wir uns vielleicht von denen mal abgucken, den beiden.
Ja.
Nur weil wir uns ja etwas kritisch geäußert haben in letzter Zeit über Radiohead, habe ich mir dann doch die Folge Radiohead Sucks angehört. Muss schon sagen, also das stimmt eigentlich alles dran. Also endlich habe ich mal so ein Sprachrohr gefunden von endlich Leute, die wirklich mir endlich gesagt haben, warum Radiohead eigentlich nicht zu mögen ist. Solche Stimmen gibt's nicht so oft in der Popkultur, weil Radiohead eigentlich ausnahmslos gut gefunden werden zu hart.
Ja.
Da waren interessante Takes dabei, wie zum Beispiel, dass Radiohead die Musikindustrie zerstört hat, durch dieses umsonst Weggeben der Platte In Rainbows.
Ja.
Das war, glaube ich, 2007 oder 2008 kam, glaube ich, In Rainbows. Und Radiohead entschied sich dafür, dass halt ihre Fans nur das zahlen müssen, was sie zahlen wollen. Und 0,00 Euro war auch eine Möglichkeit.
Ja.
Das heißt, sie haben es eigentlich verschenkt. Und deren Take war nun, dass das eigentlich dieses Verständnis eingeleitet hätte, mit dem sich dann die Musikindustrie über Jahre rumschlagen musste. Nämlich diese Haltung der Konsumenten, ja, eigentlich will ich das jetzt alles umsonst haben.
Mhm.
Warum sollte ich dafür zahlen? So, Radiohead waren die Urheber dieses Gefühls eigentlich. Die haben das verbrochen, also die haben das...
Die haben das erfunden.
Die haben diese Haltung erfunden?
Naja, ich glaube,
ja,
U2 hat mal sowas Ähnliches gemacht. Die haben auch mal irgendwie mit dem, zusammen mit dem neuen iTunes auch ein Album verschenkt oder so.
Genau, haben sie auch mal gemacht, ja. Richtig.
Und was machen wir mittlerweile alle? Im Prinzip
wir verschenken unseren Podcast.
Ja, wir verschenken natürlich unseren Podcast und wir verschenken wahrscheinlich auch alle irgendwie auf eine Art unsere Alben.
Du meinst, weil so wenig bei Spotify übrig bleibt, oder?
Genau. Und du eigentlich bei jeder Musik die Möglichkeit hast, die umsonst beim YouTube zu hören oder so. Oder im Spotify-Gratis-Abo oder...
Also wenn du dann... Du meinst, wenn du die Umsonst-Funktion wahrnimmst und du halt quasi in Kauf nimmst, dass da immer Werbung kommt und sowas.
Ja, also... Naja, aber es ist... Also ich meine, die Realität für Bands und Musiker heutzutage ist doch, man nimmt ein Album auf, man probiert, diese Produktionskosten so klein wie möglich zu halten, freut sich, wenn ein treuer Stamm an Fans die Vinyl kauft, wahrscheinlich dann auch in der Hoffnung, die irgendwann bei Discogs für noch mehr Geld zu verkaufen. Und dann ist ja so ein Album, mittlerweile ist es ja absoluter Konsens, dass ein Album eigentlich eine Promo für eine Tour und eine Festivalsaison ist.
Ja, ich gehe nicht ganz mit. Also erst nochmal, zwischen 2008 und 2015 sind ja nochmal 7 Jahre vergangen. Weil 2015 war, glaube ich, Spotify in Deutschland, oder? 2013, 2014, irgendwie so.
Ja, früher, aber ja. Ich glaube 12, aber...
Wie auch immer, aber dann, ja stimmt, du hast recht, es war ein bisschen früher, aber dann wurde es flächendeckend eigentlich akzeptiert.
Ja.
Relativ lange hatten wir eigentlich die Situation, dass Leute illegal runtergeladen haben. Und das ist ja das, was beanstandet wird. Das ist ja die Haltung, die beanstandet wird. Das Spotify, könntest du ja jetzt argumentieren, hat es ja immerhin bekommen, dass Leute gewillt sind, einen monatlichen Beitrag für kulturelle Inhalte zu zahlen.
Ja, absolut richtig.
Die Haltung davor war, ich will alles umsonst haben.
Ja.
Und das ist eine Haltung, die die Musikindustrie wirklich ja fast in den Ruin getrieben hat. Und wer ist dafür verantwortlich?
Radiohead, natürlich.
Ja.
Während auf der anderen Seite so eine coole Band wie Metallica sich ja mal darüber beschwert haben, dass ja bei Napster alles illegal runtergeladen wird. Und dafür hat Lars Ulrich nur Spott und Hohn bekommen. Während
die coolen
Radiohead ihre Platte verschenkt haben.
Ja, genau. Ja, die argumentieren da schon ganz gut. So von wegen, das ist etwas, was Radiohead sich natürlich leisten kann, weil die halt sowieso mega Shows spielen und halt sowieso schon Millionäre sind und so. Aber das funktioniert natürlich für die Babybands, wie sie sagen, überhaupt nicht. Diese Selbstverständlichkeit, die dadurch entstanden ist mit den Köpfen der Konsumenten, die hat auf jeden Fall Radiohead zu verantworten. Und deswegen, das verzeihen wir denen jetzt auch nicht,
oder? Nein, natürlich nicht.
Nee.
Weil, nur weil das für die möglich ist, ihre Musik zu verschenken, ja, weil die natürlich auch, was ist, ihre Produktionsmittel, was ist bestimmt ihr eigenes Studio und ihre ganzen Sachen und ihre ganzen Vertriebswege schon vorher so im Kasten hatten, dass das für die wahrscheinlich finanziell jetzt auch nicht so ein Riesenverlust ist. Das ist ja auch eine Band, die gern live spielt, die da viel, ja, Geld verdient, einen großen Backkatalog hat, der immer noch verkauft wird. Genau, aber das kann keine Blaupause für eine Newcomer-Band sein, seine Musik zu verschenken. Nee.
Also, ja, und das, trotzdem haben sie es ja hinbekommen, so zu behaupten, sie würden im Namen der Indies reden. Also
ja,
das wird ja auch immer wieder Radiohead herangezogen, wenn es darum geht, oh, man kann es auch alles ganz anders machen. So. Also wie haben sie diesen Status eigentlich bekommen? So, das ist doch absurd. Dann wurde auch darauf hingewiesen, dass Radiohead eventuell im New Metal zu verantworten hätte, weil man ein Gegengewicht brauchte. Man brauchte ein Gegengewicht zu dem spaßlosen Indie-Habitus, den, ja, diese Band propagierte. So, und dann meinten sie so, at least Limp Bizkit was at least fun.
Ja.
Das war halt scheiße, aber es hat wenigstens Spaß gemacht. Genau, diese Haltung, mit der Radiohead an die Sache rangeht, dass alles irgendwie leid ist und schwierig und nichts Spaß machen darf und so, hätte eigentlich verursacht, dass New Metal entstehen musste, wo halt gesagt wurde, na, wenn du keinen Spaß hast, kannst du immer noch was kaputt machen.
Ja.
Das macht Spaß. Sehr gut. Also bestechend logisch, muss ich sagen, bin ich auch dabei. Musikalisch haben sie aber auch wirklich sehr gute Punkte, wie zum Beispiel Kid A und Amnesiac, diese wirklich beiden furchtbaren Alben.
Ja.
Wirklich nachdem sie Computer gemacht, ja, hat, kam danach erst Kid A und dann Amnesiac. Zwei sehr elektronisch angehauchte, also sehr elektronisch basierte Alben, kann man sagen. Da haben sie sich wirklich was gewagt. Da lassen sie auch kein gutes Wort an diesen Produktionen. Und meinen, das ist ja einfach so furchtbar, sich anzuhören. Und das Ding ist, das Gleiche würde ja Miles Davis machen auf Bitches Brew, aber der hat es wenigstens improvisiert. Das muss ja ein furchtbarer Aufnahmeprozess gewesen sein. Diesen ganzen Kram, den Miles Davis ja wirklich ganz gut hinbekommen hat auf, ja, Bitches Brew, das müssen sie schon irgendwie anerkennen, dann halt noch so auszuproduzieren. Das klingt am Ende gleich, meinen sie.
Ja.
Fand ich auch sehr gut, ja. Ja, muss man sagen, stimmt auch. Also da sehe ich auch einen Zusammenhang.
Aber,
ja,
das ist total interessant an Radiohead. Das ist ja so eine Band, die was geschafft hat, was du auch mal über die Red Hot Chili Peppers gesagt hast. Eine eigentlich gute Band, die sehr viele Bands auf sehr dumme Ideen gebracht hat. Ja.
Das ist kein Zitat von mir, sondern von irgendeinem findigen Journalisten aus, glaube ich, dem Musikmagazin. Da habe ich das mal über die Chili Peppers gelesen. Das war, glaube ich, ein Jubiläum, weil tatsächlich ist ja das Blood Sugar Sex Magik am gleichen Tag erschienen wie Nirvana Nevermind.
Ja.
Am 24.09.1991.
Ja.
Mein Geburtstag. Ach, ja, nee, das darf ich nicht sagen.
Natürlich, ja, nicht.
Schneide ich raus.
Nicht, dass es, ja, nicht, dass es da noch Glückwünsche gibt.
Hm. Ja, genau.
Radiohead hat ja irgendwie in den 90ern irgendwas geschaffen an Ästhetik, was bis heute irgendwie als wertig gilt.
Ja, genau. Offensichtlich ist es so. Ich habe neulich mit jemandem gesprochen, der meint, Radiohead ist eine Scheißband. Die einzig gute Lied, was die gemacht haben, wäre Creep.
Ja.
Das ist auch eine gute Haltung.
Nein, Radiohead ist so ein bisschen so eine Band. Ich kenne Leute, die vergöttern diese Band. Ich, ja. Also ich kann einfach nicht das so unambivalent darstellen. Ich finde da auch Sachen interessant an Radiohead und so, ne? Und auch, das ist gute, sind gute Sachen, ja, ja, bei. Aber Radiohead ist trotzdem so eine Band, bei der ich das Gefühl habe, ich müsste so tun, als ob ich sie besser finde, als ich sie wirklich finde.
Genau, das habe ich ja immer auch gesagt, ich glaube vor ein paar Folgen schon, dass es etwas ist, was mir, glaube ich, so eingepflanzt,
ja,
wird. Die hat man halt gut zu finden, dann kauft man sich das Album, ja, und glaubt auch wirklich, dass man es gut findet, und es dauert wirklich Dekaden,
ja,
bis man merkt so, nee, es fällt mir einfach nicht. Es ist einfach, nee. Das ist, glaube ich, einfach keine gute Band. Das ist einfach, glaube ich, nicht gut. Und die Songs sind auch gar nicht so gut, wie immer behauptet. Und so.
Nee. Ja. Aber es ist ja irgendwie interessant jetzt auch, wir als Jazz-Podcast, ist ja interessant, dass Radiohead auch irgendwie die sakrosankte Lieblingsband aller Jazzer ist.
Ja,
warum?
So ist es.
Warum?
Genau.
Warum? Warum? Hat ja eigentlich nichts mit Jazz zu tun.
Naja, also, doch, hier. Ja, hab ich doch gerade gesagt. Bitches Brew.
Ja, aber.
Music Kid, ey.
Ja, das ist die Frage, was Bitches Brew mit Jazz zu tun hat. Aber, ja.
Vielleicht harmonisch. Harmonisch ist das vielleicht irgendwie.
Aber ist das harmonisch verwandt? Ich habe bei Radio-Komposition oft das Gefühl, das ist auch nicht harmonisch toll, sondern bei mir fällt das auch oft, grenzt das an Beliebigkeit, wie da, ja, Medianten verschoben werden.
Ich werde jetzt auf keinen Fall Radiohead-Komposition verteidigen, aber ja, stimmt, es gibt sowas, Jazzmusiker haben sich irgendwann in den Nullerjahren darauf geeinigt, dass das die einzige Band aus dem Pop-Kontext ist, die zu akzeptieren ist, neben Björk.
Ja.
Björk ist auch noch okay. Und genau, wie ist das eigentlich passiert? Ich würde sagen, Trend hat viel auch mit Brett Mildau zu tun.
Ja, natürlich.
Und ja, es haben wirklich alle Bands dieser Zeit irgendwie angefangen haben, Radiohead-Songs zu covern, so, also
ja,
in Jazz-Versionen.
Ja.
Also, das ist wirklich schrecklich.
Ist ja auch klar, wo es herkommt. Also, weil ich würde sagen, natürlich, das sind teilweise einfach, also Jazz-Musiker suchen ja immer Akkordfolgen, über die sie improvisieren können. So lapidar ist es. Ja. Ich gesagt, ist bei Jazz-Musik die, okay, jetzt auch dünnes Eis, aber die Komposition ist vor allen Dingen interessant als eine Improvisationsvorlage. Es geht beim Jazz nicht so sehr darum, dass die Jazzkomposition so super heiß ist, sondern es geht auch vor allen Dingen darum, dass die Akkorde gut sind. Also nur ein Parameter der Komposition, um mal gut über die improvisieren kann.
Ich bin nicht ganz bei dir, Felix. Sorry, ich bin nicht ganz bei dir.
Ja, okay. Schieß los.
Nee, das stimmt halt einfach nicht. Also es ist schon auch wichtig, dass das Song gut ist. Also du willst so ein bisschen sagen, eigentlich ist wichtig, dass man geil über die Akkorde spielen kann. Das ist ein wichtiger Parameter. Aber wir alle freuen uns über gute Stücke und Songs und das gilt für Jazz genauso wie für alles andere. Also du kannst jetzt irgendwie schwer sagen, ach, schreib doch, was du willst. Hauptsache, man kann irgendwie geil drüber abkniedeln. Das funktioniert ja auch in dem Moment des Solos, aber als Kulturkonsument und als das ganze Werk genießend und so freust du dich darüber, wenn es einen Bogen hat und das einen Bogen wird es erst haben, wenn das Thema am Anfang mega ist und am Ende wieder auftaucht und so. Da wird keiner, also das wirst du auch merken und so. Also deswegen, ich bin nicht ganz dabei. Und stimmt ja auch nicht, wir lieben auch die Standards ja genau deswegen, wenn sie, also vor allem ja die, die besonders gut sind.
Ja, weil man über die gut improvisieren kann.
Haben. Nein. Auch schon die, die wirklich gute Melodien haben.
So. Naja gut, ich sag mal so, jetzt im klassischen Akustik-Jazz, sag ich mal, da ist die Klangfarbe bleibt eigentlich immer gleich.
Ja.
Weil wir mit denselben Instrumenten arbeiten. Das heißt, dieser ganze Parameter Produktion ist für Jazzmusik nicht so wichtig. Beziehungsweise sogar da, wo der Parameter Produktion zu groß wird, ist es irgendwann auch kein Jazz mehr.
Ja.
Hot Take 1. Hot Take 2, die Form, in der Jazzmusik begleitet wird, nämlich zum Beispiel im Swing, ist komplett austauschbar über die Komposition. Also wenn ich mir jetzt, was weiß ich, erste Miles Davis Quintettplatten anhöre und da einfach nur mal so durchskippe, werde ich in 95% aller Fälle irgendeine Form von Standard-Jazz-Begleitung hören.
Ja, das gilt fürs Solo. Es gilt aber gar nicht so oft für die Themen.
Da
bin ich bei dir.
Ja,
aber also Jazz-Komposition, in den Themen wird da schon ein feiner Unterschied.
Ja, gemacht. Ja, klar.
Fürs Solo, da stimmt das schon. Aber
Genau,
da wo sie sich wirklich Mühe geben, dann halt auch kompositorisch zu walten und so, also in den Themen, im Head-In und im Head-Out, das ist nicht austauschbar, das stimmt.
Trotzdem würde ich sagen, im Bereich Jazzmusik ist die Komposition nicht so wichtig wie in anderen Stilistiken. Weil zum Beispiel auch, was weiß ich, bleiben wir bei Miles Davis. Jetzt langweile mich schon selber, dass hier permanent Miles Davis referenziert wird. Aber quasi das Besondere an Miles Davis ist ja gerade, dass der mit seinem Trompetenton und seiner Art zu improvisieren und zu spielen über Kompositionen und meinetwegen sogar Stilistiken hinweg dem seine Persönlichkeit aufdrückt.
Hm. Ja, wobei auch Arrangement immer eine große Rolle
spielt. Ich sage auch nicht, dass es keine Rolle spielt. Ich sage nur, das ist nicht ganz so wichtig, wie jetzt zum Beispiel Radiohead ist das ja wahnsinnig wichtig.
Auf genau, da ist alles Produktion.
Das alles, dass das so klingt.
Das ist halt das Absurde. Warum möchte man das eigentlich nachspielen? Weil eigentlich Radiohead ist zu, sag ich mal, 95% Produktion.
Ja.
Und das ist ja so ein bisschen dein Take auch. Ja. Was hat das eigentlich dann mit Jazz zu tun? Wenn du es dann jetzt nur die Akkorde rauskristallisierst und nachspielst, dann hat das wirklich eigentlich ja nichts mehr mit Radiohead zu tun, weil Radiohead identifiziert sich über die Produktion.
Ja.
Und ist auch ganz klar darüber erkennbar. Und natürlich über die Stimme von Tom York. So cool, oder?
No!
Ja. Ja, es ist so deep. Inwieweit macht das eigentlich Sinn, da jetzt irgendwie quasi auf Partitur zu legen, was da melodiös und harmonisch eigentlich genau passiert? Weil das repräsentiert eigentlich die Essenz dieser Musik in keinster Weise.
Ja.
Deswegen, ich glaube auch, Jazzmusiker waren auch halt teilweise da ein bisschen einfach im Holzweg.
Ja.
Also, oder sie hatten das Gefühl, sie müssten so eine gewisse Häutigkeit an den Tag legen.
Und
das, dadurch, dass Radiohead als allgemein cool galt, dachten sie, dann halten wir uns dann daran. Also es scheint ja irgendwie so eine Band zu sein, mit der man, damit kann man hausieren gehen.
Ja.
So. Deswegen machen wir es lieber mit der als jetzt mit Sixpence None the Richer oder so, keine Ahnung.
Naja, was bei Radiohead ist ja auch immer wichtig, die Arbeit. Radiohead ist ja auch immer so eine Band, die dann so ganz lange im Studio sind. Das, ich glaube, damit können sich Jesse auch identifizieren, weil die auch mal so lange im Proberaum oder in der Übezelle sind.
Ja, ja. Obwohl es vor uns ja auch 6 Wochen
geprobt haben. Ja, das stimmt. Aber Radiohead ist so eine Band, die ist, da gibt es jetzt nicht so eine Leichtigkeit. Da gibt es jetzt nicht das Hingerotze, sondern das ist immer total klar, das ist alles Konzept und so. Ja, irgendwie. Ja. Und natürlich, Radiohead ist auch, das hatten wir auch mal vor ein paar Folgen, Radiohead ist ja auch eine Beipackzettelband, oder?
Ist auch eine Beipackzettelband, es gibt immer das große Konzept, genau, deswegen kann man sich da auch in der Hochkultur so ein bisschen darauf einigen, also beziehungsweise es wanzt sich, Radiohead wanzt sich eigentlich komplett und wirklich mit jedem Mal mehr an die Hochkultur heran.
Ja.
Genau, jetzt, das geht ja ein bisschen mit The Smile, heißt die Band, glaube ich, jetzt.
Ja.
So tun so, als wäre es eine neue Band, aber eigentlich ist die gleiche.
Ja.
Und es geht ja eigentlich immer weiter so. Da reicht ja so ein Foto. Du siehst, auf Instagram wird so ein Foto gepostet, wie sie im Proberaum sind. Du siehst dann die ganzen analogen, modularen Systeme und so. Ach ja, alles klar. Das, ihr wisst, dass das gut funktioniert. Das ist Content, der gut funktioniert. Der weist auf gewisse Nerdigkeit hin. So, dass, ich finde es mittlerweile so berechenbar, ehrlich gesagt, mir solchen Content anzusehen, wo Leute irgendwie modulare Synthesizer irgendwie so tun, als hätten sie die verstanden.
Ja.
Das nervt mich wirklich unglaublich. Genau, aber das scheint immer noch Leute hinterm Ofen vorzuholen, das muss man wirklich sagen.
Warst du mal bei einem Radiohead-Konzert?
Natürlich nicht.
Ah ja.
Nein.
Ich habe die einmal beim Lollapalooza gesehen und ich muss sagen, leider, jetzt muss ich schon wieder hier ambivalente Aussagen machen. Ne?
Richtig gut.
Ist eine super Liveband, fand ich wirklich super. Ja. Und ich finde, kann schon, wenn ich das gucke, sehe ich schon, was gut an denen ist. Aber was ich interessant fand, als ich das Konzert sah, dachte ich, Ed O'Brien ist der bessere Gitarrist.
Ist es der andere Gitarrist?
Der andere Gitarrist, weil Ed O'Brien ist der, der immer so diese hohen Chöre singt, noch mit der Kopfstimme, die sich dann so lieblich verzahnen mit Tom Yorks Schwanengesang. Okay. Und der auch diese ganzen Picking spielt. Weißt du, die den Song zusammenhalten. Das ist nämlich der Arbeiter.
Johnny Greenwood erntet die ganzen Lorbeeren.
Ja, Johnny Greenwood ist eine absolute Nervensäge. So ein affektierter Heini, der da die ganze Zeit vor irgendwelchen Bandechos rumkniet, um dann noch irgendwie so eine völlig austauschbare Lärmkaskade da auf der Bühne zu erzeugen, während Ed O'Brien den ganzen Laden zusammenhält mit seinen tighten Pickings und seiner Kopfstimme.
Verstehe. Ja, da bin ich auch Team Ed. Ja. Ich muss aber auch sagen, Johnny Greenwood, ach, jetzt fange ich wieder an, mir untreu zu werden, aber eigentlich ein guter Filmscore-Komponist.
Ja,
mag ich wirklich immer gerne, was der macht.
Ja, leider. Ja, ich weiß.
Ich finde das scheiße. Okay, lass mal wieder lästern über Radiohead. Und zwar, was richtig scheiße ist an denen, ist halt diesen Take, den sie bei Lana Del Rey hatten, so von wegen die zu verklagen, weil sie ja irgendwie eine Akkordfolge von Creep geklaut hatte, ja. Was ja wirklich der Gipfel der Ironie ist, denn Radiohead hat diese Akkordfolge selber geklaut von den Hollies.
Ja.
So, und zwar The Air That I Breathe. All Wie stehst du eigentlich zum Clown? Also Brecht hat ja selber gesagt, man soll mit dem geistigen Eigentum nicht so kleinlich sein, habe ich neulich gelernt bei dem Podcast mit Wolf Biermann. Auch ein guter Podcast. Du hast ihn mir empfohlen. Ja. Da kann man mal sehen, wie man mit so Kulturfuzzis umgeht.
Ja, genau.
Der beschimpft die ganze Zeit.
Und mir wurde der empfohlen von Francesco, vielen Dank dafür. Habe ich auch in der stark erhöhter Geschwindigkeit gehört.
Ja, gut, aber der geht ja wieder auf 7 Stunden und er braucht auch einige Zeit. Ist ja auch schon ein älteres Semester.
Genau.
Aber trotzdem, ich mag auch sein Timing. Er ist sehr theatral.
Ja, sehr theatral. Also wir machen mal wieder unsere Lieblingsdisziplin, Podcast über Podcast sprechen. Aber genau, da gibt es eine Zeit, wie heißt das Format? Alles gesagt. Da gibt es ja wirklich 7 Stunden Wolf Biermann. Und Wolf Biermann ist ja wirklich so ein Liedermacher-Dinosaurier. Ich kann mit der Musik nix anfangen. Wenig. Also es gibt andere Protagonisten.
So oder so, die Erde wird rot.
Also ja, genau. Also es gibt so andere Liedermacher, so was ist denn Hannes Wader oder meinetwegen auch einen Degenhardt. Da kriege ich irgendwie so ein bisschen Feelings bei. Reinhard May natürlich, Hits, Hits, Hits. Aber Wolf Biermann bleibt mir ein Rätsel. Das ist wirklich so Elternmusik.
Er spielt eine flotte Gitarre.
Aber auch alles irgendwie so ein Fantasy-Flamingo. Das ist irgendwie, ich verstehe das alles nicht. Das ist wirklich so Elternmusik für mich. Aber wenn man sich mal dieses Interview anhört und mal so ein bisschen in die Geschichte der BRD eintauchen oder auch DDR eintauchen möchte, interessant schon, dieser Typ, das ist auch ist so eine gewisse Art von so 68er-Patriarch, so in seinem, erinnert mich an so Herren aus meiner Eltern- und Lehrergeneration, mit denen ich so groß geworden bin in seinem ganzen Habitus. Aber sehr gut, wie er da auch performt, durchperformt. Und auch die beiden.
Er performt hart,
Genau, und auch die beiden Journalisten von der Zeit sind völlig überfordert und sehen keinen Stich.
Und die sehen wirklich keinen Stich. Ja. Und das finde ich echt super. Ja. Also, weil, wir lästern ja gerne über so Kulturjournalisten. Ja. Das ist doch mal eine echte angemessene Art und Weise, mit diesen Leuten, die sich für wahnsinnig gewitzt und klug halten, umzugehen.
Ja.
Also das ist wirklich da sehr zu
empfehlen. Ja, die werden dann wirklich nach Strich und Faden verarscht von Wolf Biermann. Und Wolf Biermann wirklich sehr viel, auch sehr viel Performance. Also performt durch auch in der Stimme, in der Art, wie er lacht und singt und Laute, also glutarale Laute erzeugt im Interview, um irgendwelche Aussagen zu untermalen. Das ist wirklich herrlich, 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 herrlich.
Ja, genau. Und auf jeden Fall erzählte er, dass Brecht ja selber gesagt hätte, man muss das nicht so ernst nehmen mit dem geistigen Eigentum. Wobei das ja die Brecht-Erben überhaupt nicht so sehen.
Das stimmt, also, ja.
Brecht hat ja mir, also das ist ja die Drei-Groschen-Oper ist ja auch zusammengeklaut noch und nöcher. Ja. Und aber jetzt, wenn du die Drei-Groschen-Oper aufführen möchtest, dann musst du halt an die Erben ran und da gibt's ganz wenig, ganz, ganz wenig Möglichkeiten, da irgendwie künstlerische Freiheit walten zu lassen und so. Genau, da wollte ich dich mal fragen, wie stehst du jetzt genau? Weil wir kamen von Radiohead.
Ja.
Radiohead verklagt Lana Del Rey und wurde, glaube ich, selber von den Hollies nicht verklagt, oder?
Doch, ich glaube auch.
Ah ja,
ich
glaub, das okay, wird aber mit welchem Argument kann denn Radiohead dann noch sagen, hey, jetzt ist es aber unsere Akkordfolge, wenn sie selber geklaut haben? Es macht sowas von keinen Sinn. Es ist auch so mega uncool,
muss man wirklich sagen. Ich finde auch, gerade als millionenschwere Band sollte man nicht so kleinlich sein. Und ich finde klauen auch total okay.
Ja,
weil natürlich,
ich finde es irgendwie auch okay. Ist doch irgendwie auch eine Huldigung. Also, ich habe da mal ein paar Beispiele zusammengetragen. Und zwar Oasis, Cigarettes and Alcohol ist eigentlich 1:1 geklaut von T-Rex, Get It On.
Ja.
Und dann gibt's gerade das Erschienen von Lizzie McAlpin, die ich ja sehr schätze, öfter schon erwähnt. I Guess, bitte reinhören, wahnsinnig guter Song und sehr gewitzt geklaut von Andy Schauf, Jesus, She's a Good Girl. Ich denke, wenn ich das sowas höre, ich freue mich richtig, wenn ich weiß, wo es herkommt. Ich freue mich richtig, wenn ich weiß, sie zum Beispiel hat es gehört, mag auch Andy Schauf, findet's cool und ist davon inspiriert, macht einen ähnlichen Gitarrenvibe, hat sogar einen ähnlichen Drum-Sound. So. Es gibt so bestimmte Noten, die an der gleichen Stelle auftauchen, die so ähnliches, also fast eigentlich das gleiche machen und so.
Ja.
Und ich finde es eigentlich schön. So, also ich mag das eigentlich ganz gerne. Wenn ich jetzt irgendwie jemanden hören würde, der, es ist mir auch schon passiert, dass ich so Werbung gehört habe und ich genau wusste, okay, es ist Stay in the Dark. So, das war mit im Briefing drin.
Ja.
Ich bin nicht auf die Idee gekommen zu sagen, so, ah, jetzt gehe ich aber mit Asterix Westphal hier zur Sache und so Podcast-Anwalt. Also ich find's irgendwie albern, keine Ahnung.
Du, keine Ahnung. Also ja, so einen Song als Blaupause, gerade sowas wie eine Melodie oder besonders charakteristische Elemente so übernehmen. Wenn man die irgendwie nicht geschickt weiterverarbeitet, dann finde ich das auch manchmal so ein bisschen, denke ich so, Ehrlich gesagt, in den meisten Fällen ist doch völlig klar, dass sich Musik permanent gegenseitig inspiriert, oder nicht?
Ja, genau.
Also und
wie soll es ohne gehen?
Also
wie soll es anders gehen, genau.
Ja. Also und ehrlich gesagt, ich auch bei dieser Hollies-Akkordfolge da bei Radiohead, das ist irgendwie, weiß ich nicht, so Akkorde, also um nochmal Ralf Siegel zu zitieren, es gibt ja nur 8 Töne, das ist irgendwie müßig, oder? Also das ist, kann man sich...
Ich glaube nicht, dass Ralf Siegel das gesagt hat, sondern das hat die eine gesagt, die beim Grand Prix angetreten ist, die noch von Ralf Siegel produziert war, glaube ich, eine letzten Produktion, Grand Prix-Produktion von Ralf Siegel. Let's Get Happy heißt es, glaube ich, oder so. Let's Get Happy. Sie hat immer gesagt, Let's Get Happy. Oder so.
Und dann hat sie gesagt, es gibt
ja. Und die wurde gefragt, weil auch da gesagt, es wird ja immer jedes Jahr gesagt, hier, der Song wurde doch geklaut, bla bla. Und dann hat sie genau das gesagt, so, es kann ja auch mal passieren, es gibt ja nur 8 Töne. Und das stimmt ja in gewisser Weise, hat sie ja recht, genau. Also kann man, sind zwar ein bisschen mehr Töne, aber es sind halt nicht so viele.
Nee. Also, ich bin da nicht so streng. Also,
nee, ich bin da auch nicht so streng. Aber Radiohead offensichtlich schon.
Ja.
Die lassen sich da nichts nehmen.
Nee. Wobei man ja auch Radiohead vorwerfen könnte, die klauen ja im Prinzip von sich selber, weil jeder Radiohead-Song im Prinzip komplett gleich klingt.
Ja, stimmt.
Ja. So ein Gitarrengeschrammel, irgendwas mit einem Klavier durch irgendeinen Filter durch, so ein Drumbeat drauf, dann das Gesang-Zeugs.
Also, ja, aber das ist ja irgendwie bei allen Bands so.
Ja.
Klingt ja immer gleich.
Ja. Aber im Gegensatz zu den Chili Peppers, die umgarnen ja zum Beispiel das Prinzip. Ich glaube, die Chili Peppers sind sich völlig bewusst, dass alles gleich klingt und feiern das ab. Während ich Radiohead unterstellen würde, die tun so, als sei das alles was wahnsinnig Originelles.
Also mir hat neulich ein nahestehendes Familienmitglied gesagt, du bist ja jetzt schon länger dabei.
Ja.
Du machst das jetzt seit 10 Jahren und da wird es ja vielleicht auch noch, wenn du jetzt ein neues Album rausbringst, so wird es ja vielleicht auch noch ein paar Leute geben, die sich dann irgendwie darüber freuen. Aber du kannst ja jetzt nicht erwarten, dass du wahnsinnig viele neue Fans bekommst, weil du machst ja eigentlich immer das Gleiche.
Ja.
Ist ja eigentlich immer gleich.
Ja.
Das fand ich natürlich äußerst gemein, aber ich gebe mir auch schon Mühe auf viel, aus meiner Warte heraus sehr viel Wert auf Vielseitigkeit. So.
Ja.
Aber dass das so analysiert wurde. Naja, aber genau, man hat ja das Gefühl, wenn man andere Bands analysiert, hat man genau diesen Eindruck.
Ja.
Kennt man irgendwie schon. Das, was sie gut können, machen sie halt einfach mal wieder. Ja. Ich würde da mal um Rückmeldung beten, falls jemand sagt so, nee, hier gibt's aber eine Band, da gilt das überhaupt nicht. Die machen wirklich jedes Mal was komplett anderes und es ist immer geil.
Ja.
So. Mir fällt da auch nicht so ein Beispiel ein jetzt.
Nee, ich weiß es auch nicht. Ich glaube, bei Radiohead wird halt auch so eine Haltung mitverkauft, ne? Dass man gleichzeitig irgendwie erfolgreiche Rockmusik machen kann und aber trotzdem so ein richtig deeper Künstler sein kann.
Ja.
Das habe ich mich neulich gefragt bei Friseuren. Ich gehe immer hier zu so einem recht günstigen Friseur.
Ja.
Das ist auch so ein Friseur, der vor allen Dingen auf Herren-Kurzhaarschnitte spezialisiert ist und Bärte. Ja. Und der hat so ganz viele kleine Messerchen und das geht ratzfatz und sieht immer top aus. Ich sehe aus wie ein pensionierter Bundesliga-Fußballer, wenn ich da rauskomme.
Ja.
Ist aber recht günstig. Und dann gibt es ja so ganz teure Friseure, weißt du? Da kostet der Haarschnitt 50 Euro. Und ich frage mich, können die dann wirklich besser Haare schneiden? Oder schaffen die das nur so eine Aura der Wertigkeit um sich rum zu schaffen?
Vielleicht geben die dir noch einen Kaffee und der Kaffee ist besonders gut.
Ja, aber ich habe das Gefühl, so ist das bei Radiohead auch.
Ja.
Muse ist wie mein Friseur.
Ja, genau. Du kriegst das Gleiche von Muse, meinst du?
Ja, und Radiohead ist wie so ein teurer Friseur, der aber eigentlich denselben Haarschnitt macht.
Kann das sein? Ja, ist doch interessant. Es gibt aber auch so, manchmal disliken wir es ja auch, wenn halt so diese Stile komplett nachgemacht werden oder Bands sich darauf konzentrieren, so andere komplett nachzumachen und so. Da haben wir auch schon mal Kritik geäußert und so. Aber ja, ich werde da auch milder. Ich habe neulich zum Beispiel entdeckt, den Gitarristen Paul Jarrett. Ich weiß nicht, ob er mit Keith Jarrett verwandt ist.
Sagt mir nichts.
Ist nicht sonderlich bekannt, aber der hat offensichtlich einen totalen Narren gefressen an dieser Nuller-Band, Indie-Jazz-Band LS No Axis.
Ja.
Und hat jetzt aber vor kurzem ein Album rausgebracht, Ghost Songs heißt eins, auch würde ich empfehlen.
Ja.
Das Interessante an dem, es klingt halt genau so wie diese ersten In Lesson Access-Platten. Dann habe ich da so reingeguckt und so und es spielen auch teilweise die gleichen Musiker mit. Also der hat sich ja hat so gedacht, so, ich möchte genau das machen. Dann frage ich natürlich die Leute, die da die Expertise haben, nämlich die, die das Original machen. Und dann genau hat er andere Musik geschrieben, die aber genauso klingt, mit den teilweise gleichen Leuten. Why not? Wenn das halt sein Ding ist, ist es auch irgendwie ganz cool. Also kann man gut
hören. Ich weiß auch nicht, ob wir auch in Musik, gerade in Popmusik, diesen Innovationsgedanken nicht völlig überhöhen. Also das ist, glaube ich, immer so diese universelle Angst, nicht relevant zu sein und deswegen irgendwie immer der Meinung zu sein, man müsste jetzt irgendwie was ganz Neues schaffen. Aber ich meine, diese ganze Musik und die ganze Kultur kommuniziert miteinander und niemand erfindet irgendwie. Was erfindet man nochmal neu, der Redewendung nach?
Das Rad.
Das Rad, genau.
Ja, das Rad.
Ja? Nein, also und das ist so eine, ja, es ist ja.
Rom.
Also so, ja, Rom. Hast du schon wieder ans Römische Reich gedacht? Ja. das ist, also, das, ja, es ist ja fast rührend, also wie man sich da immer bemüht, irgendwie so seine Alleinstellungsmerkmale so herauszuholen.
Ja.
Also, ich bin
eigentlich. Naja, aber meine Musik ist schon echt sehr eigen. Also, das ist schon. Das ist jetzt nochmal was
anderes. Ja.
Also, ich meine, es gilt für andere ja schon.
Ja, ja.
Aber wenn. Also,
du bist die große Ausnahme. Du bist die ganz große Ausnahme. Sonst. Ja, es ist. Also. Ich finde, wir können es da vielleicht auch entspannen. Also. Ich merke, wie ich richtig altersmilde werde.
Ja, ja, wir werden echt. Ja, genau. Es geht auf die 100. Folge zu. Man merkt es richtig.
Ja, ja. Genau. Ja. Also, und weil, ehrlich gesagt, ich weiß auch nicht, Entschuldigung, ich will dich jetzt nicht ans Bein pinkeln, aber falls du das missverstehen könntest, aber das sind ja auch wieder so diese Musik, unsere Musikschlaumeier, die immer spitzfindig irgendwie so einer Platte lauschen und sagen, das kennt man ja alles schon, das ist ja alles zusammengeklaut. No shit, natürlich ist das alles zusammengeklaut.
Ja, natürlich ist alles zusammengeklaut, aber ich meine ja nur jetzt in dem Fall von diesem Song, der jetzt rauskam, I Guess Lizzie
Flick Apple.
Ich weiß nicht, ich hat das nicht spitzfindig, sondern
nein.
Geil.
Nein.
Die finden die gleiche Musik cool. Also geil, dass die auch Andy Schauf kennt.
Genau.
So, und das also sich davon inspirieren lässt.
So, genau. Ist doch
geil.
Also du solltest eigentlich ein Vorbild sein. So muss man es machen. Man muss sagen, geil, das klingt ja wie die Hollies. Super. Die mag die Hollies genauso gern wie ich. Und nicht, das gab's aber alles schon.
Ja, nee, genau. Das war überhaupt nicht meine
Haltung. Nein. Deswegen sage ich ja, du sollst das nicht missverstehen. Deswegen, aber das lehne ich ab. Diese spitzfindige Musikjournalie. Nur weil
wir haben uns vor zwei Folgen als solche bezeichnet. Ja. Jetzt distanzieren wir uns wieder davon.
Natürlich.
Wir sind eigentlich keine
Musik. Wir sind natürlich keine Musik. Wir sind Fans. Fans und Hater. Fans. In Personalunion. Also, Würde mich nochmal interessieren, was ist eigentlich jetzt an Radiohead so geil? Schreibt uns bitte.
Und schreibt uns bitte, was an denen richtig cool ist, weil genau, ich hab's über die Jahre wirklich ein bisschen aus den Augen verloren. Ich verstehe es nicht mehr so richtig. Und ich schäme mich so ein bisschen für mein Mitläufertum des Radiohead-Anhimmelns.
Ja.
Und wirklich sehr zu empfehlen. Your Favorite Band Sucks. Die verkaufen auch T-Shirts. Damit sollten wir auch langsam mal anfangen. Ja. Wenn ihr irgendeine Band richtig scheiße findet, dann werdet ihr sie dort finden.
Ja.
Und wenn ihr irgendjemanden richtig scheiße findet, der irgendeine Band richtig geil findet, dann werdet ihr diese Band auch dort finden. Und wenn ihr ihn blöd findet, dann schickt ihn diesen Podcast oder diese Folge, kannst du die Leute da wirklich sehr mit zerstören. Aber es ist wirklich echt, sie haben wirklich unglaublich viele Folgen. Also es ist wirklich, eigentlich fast alle Bands sind abgedeckt mit wirklich guten Argumenten, sie schlecht zu finden. Ja,
völlig richtig. Vielleicht habe ich auch Radiohead nur so gut ertragen, weil das im Rahmen von so einem Festival war. Und ich dann nicht so, stell mir vor, ich hätte wie bei den Swans dann dicht gedrängt in der Betonhalle da 2,5 Stunden in diesem Lärm stehen müssen, dann hätte ich das Radiohead-Konzert wahrscheinlich auch blöd gefunden. So fand ich es gut, weil das in so einem Festival-Kontext war. So, haben wir denn noch einen Sponsor eigentlich für die heutige Folge? Der fehlte ja irgendwie.
Ja, der heutige Sponsor für diese Folge ist das Loophole in Berlin. Ein Club, der mir lange Zeit nicht auf der Rechnung war, obwohl er in der unmittelbaren Nachbarschaft schon seit langem für kulturelle Unterhaltung sorgt.
Ja.
Und zwar in der Bodinstraße in Neukölln, dort sehr experimentelle Musik und auch also ja experimentelle Popmusik und improvisierte Musik findet dort statt. Immer, glaube ich, so oft so, genau wie es halt so gemacht wird, ne, 3 Konzerte an einem Abend. Und wir waren neulich da. Wie hat's dir gefallen?
Also ich fand den Laden gut. Das hat mich auch irgendwie so ein bisschen erinnert an das Neukölln, was weiß ich, der späten Nuller oder frühen Zehner. Alles so ein bisschen improvisierter. Und auch es atmete noch so, auch so ein bisschen so diesen, atmete den Geist dieser Heerscharen von Erasmus-Studenten, die so vor vielen Jahren so in Neukölln
einfielen. Genau, ja. Was ich daran interessant fand, was an dem Abend stattfand, waren so ein bisschen angepunkte Bands, aber auch so, diese zweite Band war so ein bisschen, ne?
Radiohead?
Pop, so. Radiohead, genau. Lastig, aber ganz gut fand ich.
Ja.
Also hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Was ich dann dachte, es gibt doch unglaubliche Szene in Berlin an so Expats-Musicians.
Ja.
So, die ja gar nicht so richtig, ne, wir denken immer so, die Musikszene ist so klein und man kennt sich irgendwie und alle kennen jeden und so. Und dann gibt es ja noch diese riesengroße Szene an Leuten, die hierher kommen und dann wahrscheinlich in diesen Läden spielen und irgendwie Anschluss suchen. Und das sind ja teilweise wirklich wahnsinnig gute Musiker auch so. Das ist, wie viele es von diesen Läden gibt, ne? Also wo halt dann 3 Konzerte stattfinden und halt, ne, es muss gar nicht immer so experimenteller Kram sein, sondern manchmal auch normaler Pop und so. Und Leute, die halt irgendwie von sonst woher kommen, weil sie glauben, in dieser Stadt könnte man es zu etwas bringen.
Ja.
Also wie gesagt, wird oft gar nicht so drüber gesprochen, dass eigentlich dann doch die Musikszene, wie wir sie dann vorfinden, dann doch sehr in sich gekehrt ist.
Ja.
Also, ne, also man, ich habe keinen von den Musikern bei dieser Veranstaltung gesehen jemals davor oder was von Dingen gehört oder in einem anderen Kontext irgendwie mal mitbekommen oder so.
Absolut.
Und ich denke immer so, eigentlich habe ich eine ganz gute Übersicht so. Ich glaube, das ist schon ein Experts-Ding so. Leute, die halt irgendwie hier so versuchen irgendwie so reinzukommen und so und dann irgendwie doch auf die Germans treffen, die wahrscheinlich irgendwie nicht so richtig, oft nicht so richtig open sind.
Total. Also es gibt natürlich so Expats, die dann über Berlin nochmal da ihre Musik gebreakt haben, wie wir das so sagen, im Fachjargon.
Ja.
Aber ich habe auch, mein Eindruck war auch da ein bisschen bei dem Abend, ich will jetzt nicht despektierlich sein, dass das auch eher so wirklich im guten Sinne Amateurbands waren.
Ja.
Also so Leute, die so in ihrer Freizeit halt in der Band spielen und dann halt mal einen Auftritt machen. Also ohne jetzt quasi so ihre ganze Zeit und ganze Energie in diese Musik zu stecken.
Ja, ich fand, bei dieser zweiten Band hat man schon gewirkt, die hatten schon eine gewisse Ambition an so einen, die hatten ja auch an so eine Ästhetik, also da irgendwas Spezielles zu machen und so. Und
also, der sah ja auch sehr poppig aus, der Sänger.
Ja,
aber lustigerweise ist das jetzt in meinem Freundeskreis, den ich noch so aus alten Schulfreunden habe, hier in Hamburg, so, dass sich da so in den letzten Jahren teilweise so Amateurbands formiert haben.
Echt, ja?
Ja, ja. Und das sind da so Leute in meinem Alter, also quasi die jenseits der 30 sind, sage ich mal, die dann irgendwann so im Berufsleben angekommen sind, vielleicht schon Familie, und dann aber gerne dann nochmal sich donnerstags treffen mit ihrer Band und eigene Musik machen und dann auch mal einen Auftritt.
Ja.
Das finde ich eigentlich ja ganz romantisch, das Musizieren als Hobby. Also ohne diese ganze, also ich sag nicht, dass die Qualität muss ja auch nicht schlechter sein, aber ohne diese ganze Griesgrämigkeit und Schwere des dass das jetzt hier irgendwie kommerziell funktionieren muss.
Ich glaube trotzdem nicht, dass es so war, dass das Leute waren, die sich damit zurechtgefunden haben, dass es irgendwie alles nur ein Hobby ist.
Ja.
Sondern die wahrscheinlich teilweise auch andere Jobs haben und so, aber schon, da waren noch Träume vorhanden, würde ich sagen.
Ja?
Ja, würde ich schon sagen. Und ich glaube eher, dass es vielleicht so wirkt, weil es vielleicht, genau, wie ich eben meinte, so Leute sind, die den Anschluss nicht so richtig haben und so, weil dann doch irgendwie diese Berliner und eigentlich auch gesamtdeutsche Indie-Szene, und das gilt für Jazzmusiker wahrscheinlich genauso, dann doch sehr in sich gekehrt ist so und da man nicht so richtig rankommt. Wir hatten früher in Holland auch das Gefühl, so, das gibt halt so einen kleinen Kreis von Leuten, die alles mitnehmen und so, und du kommst nicht so richtig rein als Außenstehender, als wenn du hier nicht ansässig bist.
Ja.
War irgendwie.
Das finde ich aber eh immer völlig irre, wenn man so durch so eine Großstadt läuft, meinetwegen auch Hamburg jetzt etwas kleiner, dass man da manchmal irgendwo reinstolpert und findet Live-Musik statt. Und das sind irgendwie Leute und Musik, wo ich den Kontext gar nicht verstehe, wo ich weder die Nasen mal gesehen habe, noch irgendwie richtig verstehe, was das jetzt für Musik ist und wo das stattfindet. Ja. Das hat irgendwie was, das bezaubert mich eigentlich. Also wenn ich verweile ja auch regelmäßig in Berlin. Und dann ist immer ein Gang, den ich oft antrete, durch die Gräfestraße durch. Ja. Und da an der Ecke Obernstraße ist auch so ein Bluesclub oder sowas, so eine Bar, wo
auch das
so,
ist auch manchmal Rap.
Ja, aber da manchmal sehe ich da durchs Fenster irgendwelche Bands spielen, die dann so Blueszeug spielen, auch junge Leute, und denke so, ach, das ist ja krass, das gibt's auch. Ja, weißt du, das ist irgendwie interessant. Ja. Und so geht das, glaube ich, Leuten auch mit dem Jazz teilweise, dass sie dann so, wenn die mit nichts damit zu tun haben und dann an so einem Jazzclub vorbeilaufen, denken die auch, was ist das denn hier?
Ja.
Das finde ich irgendwie schön. Die Vielfalt.
Ja, ich habe mal so einen Artikel gelesen, war vor vielen Jahren, da waren, glaube ich, auch die Mieten noch günstiger, da kam so eine australische Band irgendwie, es war so ein Artikel, glaube ich, in der Zeit oder so, Band nach Berlin und wollte es hier zu etwas bringen und so, und sind total gescheitert auch.
Ja.
Also keinen Anschluss gefunden, war natürlich auch immer lost im Party machen und so.
Ja.
Und hatten das Gefühl, keiner muss irgendwie hier, oder keiner arbeitet wirklich, alles ist wahnsinnig langsam. Ich kenne diese Zeit auch noch aus Berlin, also als ich da hier kam 2008, da hatte man das Gefühl, die Stadt ist so lahm, es ist so langsam. Also die Prozesse und so. Und man hatte wirklich das Gefühl, Leute haben einfach nicht so einen Druck. Weil wahrscheinlich hat das was mit den Mieten zu tun und so. Es hat sich geändert.
Ja, es hat sich total geändert. Ich weiß auch noch, in der Zeit war ich auch noch nicht so viel in Berlin. Da gab es auch noch die Eisenbahn nicht. Als du nach Berlin zogst, da tauchten in deinem Berliner Umfeld auch so Leute auf, die irgendwie seit Jahren an ihrem Debütalbum feilten.
Ja,
auch irgendwie alle Proberäume und Studioräume hatten. Auch so zentral gelegen in Kreuzberg, in irgendwelchen Hinterhöfen. Ja. Und ich mich dann, weil ich so ein bisschen der Hamburger, der Pfeffersack, muss ja immer schaffen, ne? Also nicht wie der Schwabe, aber der muss immer, da gibt's irgendwie so eine Wirtschaftlichkeit dahinter. Hamburg war glaube ich, auch nicht ohne Grund der Sitz aller Major-Labels in den 90ern noch vor der Abwanderung. Und das war für mein Grundgefühl immer, ich konnte gar nicht verstehen, wie das läuft. Aber natürlich, du konntest damals in Berlin mit einem kleinen Job in der Gastro oder sowas, mit sehr niedrigen Mieten, konntest du dir irgendwie so einen, also zumindest gespieltes Künstlerleben finanzieren. Also jetzt ohne den Output, den es braucht, sondern einfach nur so die Haltung, das Lebensgefühl.
Genau.
Das war möglich.
Ja, das war möglich. War irgendwie auch cool, dass das ging.
Ja. Also. Aber it's over.
It's over, ja.
Genauso over vielleicht wie diese Podcast-Folge, könnte das sein. Oder sollen wir noch auf einer heiteren Note enden?
Haben wir das nicht langsam abgeschafft mit diesem Spaß am Dienstagende
immer? Ja, ja, du hast völlig recht.
Oder? Das ist jetzt mal durch, das Ding.
Ja.
Jetzt waren wir so ein bisschen wehmütig über das alte Berlin. Ich finde, das ist auch mal ganz gut, so ein bisschen traurig aus so einer
Zeit. Ja, natürlich, richtig. Ja,
das hängt auch dann nach und die Leute werden sich daran erinnern und denken so, ach ja, stimmt, damals Berlin war irgendwie geil.
Also.
Dass es so günstig war und Pizza für 2 €. Ich habe für 150 € in der Gräfestraße gewohnt.
Ja. Schatz. Ja, also nehmt euch mal euer Smartphone raus, geht in die Foto-App und dann scrollt mal ganz an Anfang und guckt euch die alten Fotos an, die ersten Fotos, die ihr damit geschossen habt. Und werdet wehmütig, wie früher alles war. Dass früher alles besser war und wie jung man war und wie anders die Welt da noch war. Mit diesem Gefühl
entlassen wir euch in die Woche und freuen uns auf nächste Woche. Da heißt es wieder Jazz, Jazz, Jazz. Ich glaube, auch in der Zwischenzeit werde ich mal bei The Bad Plus gewesen sein, Neubesetzung.
Okay.
In Gretchen mit, ich spiele jetzt nicht mehr Klavier, sondern Saxophon und Gitarre. Ben Monda eine Gitarre, Chris Cheek.
Tipptopp.
Saxophon.
Also wieder investigative Jazz-Reviews in der nächsten Folge. Super.
Genau, ich glaube, die spielen auch in Hamburg.
Aber
weiß ich nicht genau. Gut, alles klar.
Bis dann.
Bis dann.
Tschüss.
Ciao, ciao.